Wir werden die herrschenden Eliten absetzen, wegen der Korruption, der Missachtung der Gesetze und der Menschenrechte. Wir werden unsere Position stärken als die jungen Leute in diesem Land.
Die 29-jährige Aktivistin Wanchira aus Nairobi hat sich viel vorgenommen, wie viele andere ihrer Generation, die sich seit Mitte Juni in Kenia Gehör verschaffen. Die Lebenshaltungskosten werden immer höher, die Steuern auch, denn Kenia hat ein Schuldenproblem. Und die Regierung bittet die Bevölkerung zur Kasse, um die Schulden zu tilgen. Viele fragen sich aber, was haben wir davon und wovon sollen wir das bezahlen? Welches Konfliktpotenzial das birgt und wie sich die Proteste auf die Region auswirken? Das ist unser Thema in dieser Weltzeit.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna. Hallo. Ja, so richtig hochgekocht sind die Proteste in Kenia, als das Parlament dort weitere Steuern erhöhen wollte. Brot und selbst Hygieneartikel wären dann nochmal teurer geworden. Die Reaktion der Politik ist eine Mischung aus Zugeständnissen und harter Hand. Bei den Protesten gab es Tote und Verletzte und trotzdem gehen sie weiter. Bettina Rühl hat sich in Nairobi für uns umgesehen.
Einen tanzbaren Partysong hatte das kenianische Rap-Duo Vardaglis im Sinn, als es Anfang Juli den Titel Anguka Nayo veröffentlichte. Aus dem Kiswahili übersetzt heißt das etwa »Lass es krachen«. In Sheng, einem städtischen Slang, geht die Bedeutung tiefer und meint »Weg damit«. Innerhalb weniger Tage wurde der Titel zum Soundtrack der Proteste von Kenias Gen Z, den jungen Menschen unter 30. Der Rhythmus ist eingängig und der Text fasst in Worte, wofür wir jungen Menschen kämpfen. Shakira Wafula ist eine der bekanntesten Aktivistinnen der protestierenden Gen Z, seit sie die Konfrontation mit einem Polizisten in Kampfmontur nicht scheute. Wir gehen hier nicht weg, wir lehnen das neue Steuergesetz ab. Das schreit Shakira dem Polizisten wütend entgegen. Ein Video davon ging viral. Die 30-Jährige trägt eine Baseballkappe über dem Kopftuch. Der Polizist trägt einen Helm. Shakira hat eine kenianische Flagge in der rechten Hand, reckt den rechten Arm in die Höhe. 18 Sekunden lang starren die beiden sich an. Dann geht der Polizist langsam weg. Das ist rund einen Monat her. Die Protestierenden haben seitdem einige fast spektakuläre Erfolge errungen. Wir haben das Finanzgesetz abgelehnt und es wurde zurückgenommen. Wir haben ein besseres Kabinett verlangt und der Präsident hat das alte Kabinett aufgelöst. Selbst wenn in dem neuen fast dieselben Leute sitzen, hatten wir zumindest diesen kurzen Moment des Sieges, in dem das gesamte Kabinett aufgelöst war. Die geplanten Steuererhöhungen sollten helfen, ein Milliardenloch im Haushalt zu stopfen. Nun besteht das Finanzloch weiter und Kenia leidet unter einer Schuldenlast, die kaum noch zu bedienen ist. Um den Haushalt in den Griff zu bekommen, hatte Präsident Ruto der Bevölkerung seit seinem Amtsantritt vor 2 Jahren immer mehr Steuern und Abgaben aufgebürdet. In der Bevölkerung wuchsen deshalb Wut und Verzweiflung. Viele fühlen sich mit dem Rücken an der Wand. Das gilt besonders für Kenias junge Generation, die jetzt auf die Straße geht. Not und Perspektivlosigkeit haben sie politisiert. Wie viele andere auch, war die 27-jährige Sipora Akinyi in diesen Tagen erstmals bei Demonstrationen.
I am unemployed.
Ich bin arbeitslos. Dabei habe ich versucht, mich bei verschiedenen Stellen zu bewerben. Aber um einen Job zu kriegen, braucht man Verbindungen. So nennen wir das, wenn man jemanden in dem Büro oder Unternehmen kennt, der einem hilft, die Stelle zu kriegen. Jemand wie ich, der keine Verbindungen hat, bekommt keinen
Job.
Dass sie Soziologie studiert hat, hilft ihr wenig. Ein funktionierendes Sozialsystem oder eine Art Bürgergeld gibt es in Kenia nicht. Wer keinen Job hat, kämpft ums Überleben. Sipora sorgt sich vor allem um die Zukunft ihrer 5-jährigen Tochter. Wenn man als Mutter nicht in der Lage ist, seinen Kindern das zu geben, was sie brauchen, dann macht einen das tief traurig. Besonders wenn man in einem Land lebt, dessen Regierung ständig versucht, einen noch weiter an den Boden zu drücken, selbst wenn man schon den Tiefpunkt erreicht hat. Ich hatte es als Kind schwer und habe mir immer gesagt, wenn ich erwachsen bin, werde ich es besser machen. Aber jetzt merke ich, die Regierung gibt mir keine Möglichkeit dazu. Gleichzeitig bereichert sich die politische Elite weiter. Gemessen am Durchschnittseinkommen gibt kaum ein Land auf der Welt so viel für Diäten von Abgeordneten aus. Die Gattin des Präsidenten erhält jedes Jahr 5 Millionen Euro. Der Verwendungszweck ist unklar. Und während Ruto der Bevölkerung predigt, das ganze Land müsse den Gürtel enger schnallen, zeigte er sich selbst bei einem Gottesdienst mit einem 3.000-Dollar-Gürtel. Zu seinem Outfit gehört auch eine Armbanduhr für mehrere 10.000 Dollar. Angukanayo oder weg damit, das heißt jetzt auf der Straße, Ruto must go, Präsident Ruto muss gehen. Bei der Mobilisierung helfen das Internet und Kunst oder Theater, aber auch die Musik. Der Musiker U Black ist einer von vielen, die sich an den Protesten beteiligen, auf der Straße und im Studio. Ich wollte etwas schaffen, an das man sich für immer erinnern wird. Ich möchte damit zeigen, dass ich Teil dieser Revolution war. In Nairobi gibt es jetzt eine Mauer mit den Gemälden vieler einflussreicher Persönlichkeiten der gegenwärtigen Proteste. Durch die Kunst bekommt die Bewegung mehr Leben, aber sie hilft auch bei der politischen Bildung. Musik und Kunst haben außerdem eine heilsame Wirkung. Sie helfen dabei, dass wir uns auch mal entspannen. Gleichzeitig bringen sie noch mehr Leute dazu, sich hinter die Ziele der Bewegung zu stellen. Die Ziele: Transparenz in den Staatsfinanzen, ein Ende der Verschwendung, Sparen am richtigen Ende, an den Diäten der Abgeordneten, an den millionenschweren Vergünstigungen für die First Ladies, an Staatsbesuchen, die sich Ruto auch schon mal mehr als 1 Million Dollar kosten lässt. Dann werde vermutlich auch Geld frei, um die Schulden zu bedienen, meint Shakira.
Zu den Staatsfinanzen kommen wir später nochmal. Vorher spreche ich aber mit Bettina Rühl, die in Kenia die Auseinandersetzung der jungen Generation mit der politischen Elite seit Wochen beobachtet. Hallo Frau Rühl.
Guten Tag.
Wir haben ja gerade gehört, dass es vor allem die Not und die Perspektivlosigkeit sind, die die jungen Kenianer auf die Straße treiben. Könnten Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen näher bringen, wie diese Lebenswirklichkeit dieser Generation eigentlich aussieht?
Ja, Not. Die Menschen sind zu großen Teilen arbeitslos. Junge Leute, die auch tatsächlich zum Teil sehr gut ausgebildet sind, studiert haben, auf guten Schulen waren, die Eltern, auch wenn sie teils aus einfacheren Verhältnissen kommen, haben sehr viel dafür getan, dass ihre Kinder eine gute Bildung haben. Und nun haben sie ihre Universitätsabschlüsse, aber keine Arbeit. Und viele sind auch tatsächlich gezwungen zu sparen, in dem Sinne, dass sie halt Mahlzeiten überspringen müssen oder einfachere Mahlzeiten auf den Tisch bringen müssen, weil das Geld einfach nicht reicht.
Ende Juni haben Demonstranten ja das Parlament gestürmt. Das war mehr oder minder der Auftakt zu diesen Protesten im Land. Und da wurde gerade das Steuergesetz verhandelt, das den Anstoß dazu gegeben hatte. Und das wurde ganz schnell gestoppt, danach das Kabinett aufgelöst. Die Proteste hat das aber nicht aufgehalten. Wie haben die sich denn entwickelt?
Also der Widerstand gegen die diversen Abgaben, der hatte schon vorher angefangen. Also letztlich hat Ruto, seitdem er vor 2 Jahren an die Macht kam, immer wieder, also Mehrwertsteuer sind ja das meiste, sind ja indirekte Steuern, die da erhöht werden. Da hat es auch immer wieder schon Proteste gegeben und dann ist das eben sozusagen rund um dieses Steuergesetz explodiert, kann man vielleicht sagen, der Zorn. Ruto hat in der Tat erst mal sozusagen für die Kulisse viel zurückgenommen. Eine der kenianischen Tageszeitungen, die hat das dann mal aufgeschlüsselt. Und vieles, wo Ruto dann in Windeseile gesagt hat, weg damit, das sind Ausgabenposten, die sind jetzt nun mal zum Beispiel vom Parlament verabschiedet. Das geht alles gar nicht so einfach, wie Ruto das dann im ersten Überschwang hat glauben machen. Und auch das Kabinett ist ein gutes Beispiel. Er hat es aufgelöst. Aber das neue Kabinett, was er dann vorgestellt hat, da sind sehr viele von dem Alten wieder aufgetaucht. Zusätzlich sind dann noch Politiker der Opposition in dieses Kabinett aufgenommen worden. Das heißt, vieles ist auch ein bisschen Show oder ja einfach den Eindruck zu erwecken, ihr gehe auf die Demonstrierenden zu. Das haben die natürlich mittlerweile auch verstanden und sind entsprechend empört und gehen deshalb halt weiter und sagen, Ruto ist nicht glaubwürdig, er lügt. Und so können wir nicht weiterarbeiten.
Und zahlenmäßig, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen gehen denn da auf die Straße und wie regelmäßig?
Also das ist sehr viel weniger geworden. Am Donnerstag, da war nochmal eine große Demonstration angekündigt. Da war ich dann auch in der Innenstadt von Nairobi. Die Polizei hatte schon sehr früh am Morgen sehr großflächig angefangen, die Innenstadt abzuriegeln. Es hat kaum jemand geschafft, in die Stadt zu kommen. Das Polizeiaufgebot war massiv. Und die Polizei ist sehr hart gegen die wenigen Leute vorgegangen, die dann doch irgendwie es in die Stadt geschafft haben, hat Leute von der Straße weg verhaftet, hat, sobald auch nur drei Leute zusammenstanden, da Tränengaskanister reingeworfen. Also wie viele gerne gegangen wären, wenn sie nicht eine derartige Angst gehabt hätten, das ist eine andere Frage. Also zusammengefasst, die Zahl ist deutlich runtergegangen, aber das liegt einfach auch an einem sehr, sehr harten Vorgehen der Sicherheitskräfte, wo ich finde, man kann sich auch fragen, oder eigentlich ist die Frage beantwortet, demokratisch finde ich es nicht. Also wenn Demonstrierende dafür festgenommen werden, dass sie durch die Innenstadt gehen und im Wesentlichen friedlich irgendwelche politischen Slogans rufen. Und dadurch sind die Proteste, was die Straße angeht, dabei, erstickt zu werden.
Ist das ein Zeichen dafür, dass sich Ruto durch diese Demonstration sehr bedroht gefühlt hat?
Ja, also viele Leute haben gesagt, er ist ein Präsident unter Belagerungszustand. Das ist eigentlich auch immer noch so im Internet und den Mobilisierungskanälen, dass dann die jungen Menschen bei allem, was die Regierung sagt, dann auch sagen, ja, das akzeptieren wir nicht und das ist getrickst. Also man konnte den Eindruck haben, Ruto hat Angst. Teils hat er ja auch den Dialog angeboten mit den jungen Leuten, hat dann sogar einmal sich bereit erklärt, über Twitter mit denen zu sprechen. Da hat er sich sehr vorsichtig, sehr respektvoll gegeben, hat zum Beispiel auch gesagt, er würde die extralegalen Verhaftungen und so weiter, das würde alles aufgeklärt. Tatsächlich ging es aber genauso weiter. Aber man konnte für eine Weile schon den Eindruck haben, er sei sich seines Postens nicht sicher.
Die Proteste haben ja auch offensichtlich Menschen in Nachbarländern inspiriert. Was hören Sie darüber?
Ja, also in der Tat gab es beispielsweise in Uganda dann auch den Versuch, zum Parlament zu marschieren. Also jetzt gar nicht mal unbedingt, um das Parlament zu stürmen. Das war auch in Kenia gar nicht ursprünglich das Ziel, sondern in gewisser Weise auch sich dahin zu stellen und zu sagen, also ihr seid zwar die vermeintlichen Volksvertreter, ihr handelt nicht in unserem Sinne, aber wir verlangen, dass wir gehört werden. Dort hat der Präsident sofort mit aller Härte eingegriffen und hat sehr, sehr, sehr viele von den Protestierenden verhaftet, sodass da auch eigentlich die Proteste sehr schnell erstickt sind. In Uganda waren es auch Proteste gegen die steigenden Lebenshaltungskosten. Und der Kontext ist natürlich auch die globale Inflation und Preissteigerungen, die eben hier auch zu spüren sind, zusätzlich zu Regierungsmaßnahmen. Es gab Proteste in Nigeria, die auch länger hätten dauern sollen, als sie dann tatsächlich gedauert haben. Auch da geht es ganz stark um die steigenden Lebenshaltungskosten. In Nigeria ist die Inflation bei 34%, sodass auch wirklich die Grundnahrungsmittel für viele Leute einfach nicht mehr erschwinglich sind. Also sodass in den Ländern, wo sich Protest regt, einerseits eben tatsächlich die extrem gewachsene soziale Not eine Rolle spielt. Aber dann gibt es ja auch seit Monaten in vielen Ländern des Kontinents einen wachsenden Zorn auf die weit verbreitete Korruption und Vetternwirtschaft auf dem Kontinent. Und die jungen Leute reagieren da einfach anders drauf, auch ein Stück als die ältere Generation, die dann in gewisser Weise duldsamer war. Und die jungen Leute sagen viel stärker, Moment mal, also das sind die demokratischen Spielregeln, das steht in der Verfassung und warum leben wir eigentlich nicht danach?
Aber wie schätzen Sie das ein, wie es jetzt weitergeht? Also was bedeutet das für die Region, dass jetzt junge Leute zumindest ja schon mal ausprobiert haben oder zum Teil eben noch ausprobieren, wie weit sie kommen mit so einer Art des Protests?
Ich finde das unglaublich ermutigend. Ausländische Beobachter, aber auch viele Menschen innerhalb der Länder sagen, das System, die Systeme in den unterschiedlichen Ländern sind so marode, so kann es einfach nicht weitergehen. Die Überschuldung in vielen Ländern ist nicht nachhaltig. Es war klar, das geht so einfach nicht. Es könnte ein Durchbruch sein, weil es eben so ein anderes Herangehen ist an die Politik, dass wirklich die Bevölkerung sagt, wir nehmen das jetzt mal ernst, dass wir eine Demokratie sind. Und wir machen hier jetzt nicht nur Kasperletheater mit einer demokratischen Fassade, sondern wir als Bürgerinnen und Bürger wollen mitbestimmen. Und in Kenia sieht es auch immer mal wieder so aus, wenn Ruto mitspielt, als könnte das funktionieren. Also Ruto hat dann eben teils sich auch eingelassen auf Diskussionen zu Finanzfragen und so weiter. Diskussionen, die öffentlich sehr ernsthaft und recht detailliert geführt werden, wo ich daneben stehe und denke, großartig. Also so könnte es ja gehen.
Bettina Rühl mit einem verhalten optimistischen Ausblick zum Abschluss unseres Gesprächs über die Proteste der Gen Z in Kenia. Und wie angekündigt, wollen wir uns nochmal Kenias Finanzen genauer anschauen. Und zwar zusammen mit Caroline Eickhoff. Sie ist Wissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und zu ihrem Forschungsschwerpunkt gehört Ostafrika. Hallo.
Guten Tag.
Frau Eickhoff, damit wir uns das besser vorstellen können, wie groß ist denn die Schuldenlast, die Kenia da stemmen muss?
Die Schuldenlast von Kenia ist in den letzten 10, 15 Jahren doch relativ stark angestiegen und liegt jetzt bei ungefähr 80 Milliarden US-Dollar. Und das sind ungefähr 70% des Bruttoinlandsproduktes, also der Wirtschaftsleistung des Landes. Und aktuell muss die Regierung auch ungefähr ein Viertel der öffentlichen Einnahmen für die Tilgung von diesen Schulden ausgeben. Also das ist schon relativ hoch, wobei das im regionalen Vergleich nicht übermäßig hoch ist. Führt aber natürlich zu relativ hohen Belastungen für den Staat und die Bevölkerung.
Es gibt ja aber Länder, die weit höher in der Kreide stehen. Bei denen macht man sich nicht so große Sorgen. Woran liegt das?
Grundsätzlich sind Kredite kein Problem, sondern eben ein Mechanismus, um Entwicklung zu finanzieren. Zum Beispiel Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, also wo man sich auch einen Mehrwert von verspricht. Also dass quasi das Wirtschaftswachstum diese zusätzlichen Belastungen auffängt. Und das war im Prinzip auch bei Kenia bisher immer die Annahme, dass diese Kredite aufgefangen werden können durch ein relativ gutes und stabiles Wirtschaftswachstum. Im Moment wird das immer fraglicher gesehen, ob diese Schulden das wirklich aufgefangen werden kann, weil wir für diese Investitionen aus den letzten 10, 15 Jahren im Moment noch nicht sehen, wie diese sich auf tatsächlich ein größeres Wirtschaftswachstum auswirken. Also insbesondere diese Infrastrukturinvestitionen. Diese Projekte, da gibt es mehrere von, insbesondere unter der Vorgängerregierung, von denen man heute viele so als Prestigeprojekte bewerten könnte. Es gibt eine ganz berühmte Investition, das ist die Bahnstrecke zwischen Mombasa und Nairobi, die sehr teuer war, mit chinesischem Kredit finanziert und bei der einfach bis heute nicht so richtig klar ist, wie das richtig zu refinanzieren ist. Und da sind eben enorme Kreditbelastungen entstanden und die ist nicht so richtig profitabel bisher. Das ist nur ein Beispiel, aber so ein Beispiel dafür, dass eben diese Projekte oft von Politiker und Politikerinnen in ihren Wahlkreisen vorangetrieben werden, um eben persönliche Vorteile davon zu haben und nicht unbedingt das öffentliche Interesse ganz vorne steht bei der Investitionsentscheidung. Und jetzt sieht man auch so Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, dass es doch zu echten Engpässen kommt, wenn es um die Rückzahlung geht. Und auch die Bonität der kenianischen Staatsanleihen wurde kürzlich heruntergestuft. Also hier langsam geht die Einschätzung dahin, dass diese Schuldenpolitik doch nicht so nachhaltig ist.
Die Demonstranten in Kenia wollen ja, dass die politisch Verantwortlichen die Ausgaben kürzen. Die wiederum argumentieren, es müssen mehr Einnahmen her, um den Schuldenberg zu bewältigen. Wer ist denn jetzt näher dran an der Wahrheit?
Also grundsätzlich könnte man sagen, beides wäre wünschenswert in so einem Idealfall. Und das ist auch eigentlich die Vorstellung des IWF, des Internationalen Währungsfonds. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, wie das gelingen kann. Aktuell sind wir in so einer Pattsituation, weil der Eindruck entsteht, dass die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die jetzt demonstrieren, nichts akzeptieren werden, was zu eben höheren Belastungen führt, solange das nicht mit auch tatsächlichen Dienstleistungen einhergeht, die eben nicht sichtbar sind. Und das schränkt die Handlungsspielräume für mehr Einnahmen auf der Seite der Regierung jetzt doch deutlich ein. Der Präsident Ruto hat einige Sparmaßnahmen auf Seiten der Regierung angekündigt. Die klingen aber eher so symbolisch. Das heißt, die Situation ist jetzt noch nicht gelöst. Und es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass es eben diese Gefahr der Schuldenspirale gibt. Wenn der Präsident oder die Regierung keine Optionen hat, neue Einnahmen zu generieren, also weitere Kredite aufnehmen muss, um die bereits bestehenden Schulden zu bedienen, dass es dann eben doch in der letzten Konsequenz zu einem Zahlungsverzug oder auch einem Zahlungsausfall kommen kann.
Ja, Präsident Ruto hat ja damit argumentiert, dass wenn die Steuern nicht erhöht werden, dass die Staatspleite droht. Übertreibt er da?
Also in den letzten Jahren wurde die Situation in Kenia eigentlich immer als verhältnismäßig stabil eingeschätzt. Also kritisch, aber nicht als sehr kritisch und eben auch als eine Volkswirtschaft, die das Potenzial hat, das aufzufangen. Und bisher sind auch immer die Weltbank und der IWF und auch die Afrikanische Entwicklungsbank eingesprungen, wenn es eben zu Lücken in der Finanzierung gekommen ist. Und es ist auch davon auszugehen, dass es erstmal dabei bleibt. Also aktuell würde ich sagen, der Zahlungsausfall ist wahrscheinlich keine ganz unmittelbare Gefahr, aber der Zahlungsverzug wird doch durchaus denkbarer, also auch aus Sicht von Investoren, die zurückhaltender werden und unsicherer, was eben Investitionen im Land angeht.
Was wäre denn da die Konsequenz?
Also der Zahlungsausfall ist ja in einigen Ländern schon eingetreten, also zum Beispiel in Sambia, in Ghana und in Äthiopien auf dem afrikanischen Kontinent. Das sind so Länderfälle, die eben ihre Staatspleite deklariert haben. Und dann kommt es eben zu Verhandlungen mit den Gläubigern. Da sind die Länder dann auch den Vorstellungen und Vorgaben sehr ausgesetzt und haben relativ wenig eigenen Handlungsspielraum, wenig Zugänge zu Finanzquellen. Also insgesamt ist das sehr ungünstig für die betroffenen Regierungen und Bevölkerungen. Also in Sambia hat das 4 Jahre gedauert, bis man sich geeinigt hat. Und diese Abwärtsspirale in diesem Schuldenszenario ist natürlich absolut nicht wünschenswert, weil es bisher relativ wenig Beispiele dafür gibt, wo Länder da gut wieder oder zügig wieder rausgekommen sind. Das heißt, das sind immer sehr, sehr langwierige Prozesse mit starken Belastungen, die sich auch über Generationen hinziehen können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Länder über Kredite nochmal wieder gerettet werden, also wieder liquide werden, aber dann nach einiger Zeit auch wieder in die Verschuldungssituation geraten und wieder neue Verhandlungen oder Umschuldungen nötig sind, ist relativ hoch. Und deswegen würden die meisten Regierungen und auch die kenianische versuchen, das auf jeden Fall zu verhindern.
Ja, aber welche Möglichkeiten hat denn die kenianische Regierung momentan angesichts der angespannten Lage im Land und des PATS, den Sie gerade erwähnt haben?
Also in der aktuellen Situation kann Kenia mit einzelnen Gläubigern Verhandlungen führen und versuchen, die Kreditbedingungen zu verändern. Dass zum Beispiel längere Laufzeiten verhandelt werden können für laufende Kredite oder dass eben die Zinsen gesenkt werden, die gezahlt werden müssen. Oder dass auch tilgungsfreie Zeiten vereinbart werden. Oder dass eben neue Kredite aufgenommen werden können, aber zu sehr günstigen Konditionen mit sehr langen Laufzeiten. Also das ist deutlich realistischer als jetzt ein Schuldenerlass von einzelnen Gläubigern.
Frau Eickhoff, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Einschätzungen von Caroline Eickhoff von der Stiftung Wissenschaft und Politik waren das. Dazu, wie sich die Proteste in Kenia auf die finanzielle Lage des Landes auswirken könnten. In der nächsten Folge geht es bei uns um ein Vogelschutzgebiet in Albanien, wo ein Luxushotel entstehen soll. Was das mit Donald Trumps Familie zu tun hat, das hört ihr hier bei uns. Ich bin Katrin Materna. Macht's gut.